Mein heutiger Gast ist der vielleicht unbekannteste, erfolgreichste Musiker Nordhorns. Da muss er schon grinsen. Wir werden gleich hören, ob das stimmt. Er ist jedenfalls Sänger, Songwriter und Produzent. Er singt bei Hochzeiten, er macht gerne Musik mit Kindern. Er steht auch mal mit seiner Gitarre auf dem Weihnachtsmarkt. Aber, und das wissen wahrscheinlich nur wenige, unter einem Künstlernamen, unter einem Pseudonym, steckt er auch hinter einem international erfolgreichen Musikprojekt mit mehr als 300 Millionen Streams auf Spotify, und das ist richtig viel. Er arbeitet mit bekannten Künstlern zusammen, zum Beispiel Max Giesinger, und er hat sogar, haltet euch fest, einen Song für Helene Fischer geschrieben. Ich schaue hinter die Schlagzeilen mit Christian Müller.
Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Du hast ein bisschen gegrinst, als ich das gesagt habe. Vielleicht unbekanntester, erfolgreichster Künstler, Musiker Nordhorns. Klar, das ist ein bisschen zugespitzt, aber ich würde diesen Satz gerne mal mit dir zusammen überprüfen und würde vorschlagen, wir klamüsern den mal so ein bisschen auseinander und fangen hinten an einfach.
Okay.
Dann gucken wir, ob du der Meinung bist, dass der Satz zutrifft oder eher nicht. Spontane Reaktion?
Spontan ist, so habe ich das noch nicht gehört. So hat man mir das noch nicht entgegengebracht. Es ist also äußerst interessant. Ich bin gespannt, wie du das gleich hinterfragst. Für mich ist es irgendwie eine neue Betrachtung der Sache. Ich bin halt einfach Musiker.
Ja, so, dann schauen wir mal. Lass uns doch diesen Satz wirklich mal auseinanderpflücken. Und ich würde sagen, wir machen das von hinten nach vorne. Wir fangen, das ist wahrscheinlich das Einfachste, mit Nordhorn an. Mhm. Du bist 45 Jahre alt, verheiratet, hast zwei kleine Kinder. Und wenn ich das richtig einschätze, du bist Nordhorner durch und durch.
Absolut.
Ne, du bist hier geboren, bist hier aufgewachsen, wohnst nach wie vor in Nordhorn.
Wieder?
Du warst zwischendurch.
Ich war kurz weg in Münster.
Okay.
Und studiert.
Ach guck, wie bei mir. Ich war auch kurz in Münster und bin zurückgekommen. Nicht ganz zurück, aber auch nach Nordhorn gekommen. Du hast sogar ein sehr schickes Studio, auch hier in Nordhorn. Ich habe dich da besucht, toll gelegen, sehr gemütlich. Also auch dein Arbeitsplatz ist hier. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, wie geht das eigentlich, wenn man als Musiker, als Profi und davon leben will und erfolgreich sein will? Da hätte ich gedacht, da muss man doch in Hamburg leben oder Berlin oder London am besten. Kann man auch von Nordhorn aus als Musiker arbeiten, in dem Sinne, dass man da wirklich auch von leben kann?
Ja, es ist tatsächlich so, dass ich damals den Satz oft gehört habe. Du müsstest nach Berlin ziehen am besten, dort diese Songwriting-Sessions machen, wo die Musikszene überhaupt stattfindet. Hamburg ist auch gut, aber tatsächlich hieß immer, Berlin wäre optimal eigentlich. Da kann man dann jeden Tag andere Musiker treffen, man trifft sich mit der Plattenfirma und so weiter, da wo das Business stattfindet. Nur wollte ich nicht nach Berlin, da ich tatsächlich echt so ein Kleinstadtkind bin. Ich mag das alles, wie es hier ist, und ich hab einfach gedacht, wenn wir fürs eigene Projekt schreiben, ist es doch egal, wo wir es machen. Wir hatten glücklicherweise dieses eigene Projekt angeschoben und dafür musste gearbeitet werden. Und das ging von überall aus. Dann bin ich einfach oft nach Köln gefahren zu meinem Produzentenkollegen. Das war immer schon Ausbruch genug. Er wollte mir dann die große Stadt zeigen und hat gesagt, komm, wir fahren jetzt mit der S-Bahn abends durch die Gegend. Und dann hat er relativ schnell gemerkt, dass es mich jetzt nicht positiv beeindruckt und auch nicht unbedingt inspiriert, sondern die Inspiration war für mich eher im Stillen, auch wenn es Partysongs waren, die geschrieben werden mussten. Dementsprechend war es nie so richtig notwendig damals. Dadurch, dass wir dieses Projekt hatten. Wenn man jetzt für verschiedene Künstler schreibt, ist es etwas schwieriger. Also so Künstlerinnen wie Helene Fischer zum Beispiel sind immer noch so, die sagen, schickt mir mal eure guten Ideen rüber. Die sagt nicht, ich muss mich mit euch treffen, ich muss beim Schreibprozess dabei sein. Ich würde das mal als sehr professionell bezeichnen aus ihrer Sicht. Sie sagt, ich brauche starke Songs, die zu mir passen, dann kann ich auch mit den Songs arbeiten, kann mich da einbringen, aber schickt erstmal starke Ideen rüber. Bei vielen anderen Künstlern ist es so, die sagen heute, ich möchte mich aber treffen. Glücklicherweise ist es mittlerweile so, dass dann auch Künstler einfach zu einem selbst kommen. Du warst ja schon da im Studio. Hauptsache, es ist halt einfach gemütlich und ein Ort, der inspiriert. Und das macht man sich ja selber in dem Raum. Wo dieser Raum ist, in dem man sich befindet zum Schreiben, ist egal, ob das in der Großstadt ist oder eben auf dem Land. Viele Künstler sagen, oh, hier ist ja schön, hier ist ja auf dem Land, hier ist ja ein bisschen Weite und Ruhe. Und da kann man halt auch mal ganz anders in sich reinhören tatsächlich als in der großen Stadt.
Da sind wir schon an diesem Punkt. Warum dann speziell Nordhorn? Ich meine, klar, es ist deine Heimatstadt, aber was gefällt dir so an Nordhorn?
Ja, es ist tatsächlich genau das. Die Ruhe. Ich mag es auch ehrlich gesagt, dass man einander kennt. Also ich, wenn ich irgendwas brauche, dann weiß ich, wen ich anrufen kann und dann bekomme ich Hilfe. Und andersrum ist es genauso. Also gerade jetzt, wo ich diesen Studioraum auch hier vor Ort habe, freut es mich total, mich mit Menschen zu treffen, die jetzt hier lokal arbeiten. Egal, ob es jetzt ein Fußballverein ist oder Handballverein, man trifft sich und bespricht die Idee und setzt das einfach vor Ort um. Man braucht dieses Berlin in dem Zusammenhang nicht.
Kann das sein, dass du da auch ein bisschen ansteckend bist? Also es war ja auffällig, als Max Giesinger jetzt hier in Nordrhein-Kapitol aufgetreten ist, wie sehr der von Nordrhein geschwärmt hat. Und man weiß ja auch, dass der öfter hier ist. Mhm. Ist das auch ein bisschen dein Einfluss, dass du ihm gezeigt hast, wie schön das Leben auch in so einer Stadt, in einer kleinen Stadt und eben speziell in Nordrhein sein kann?
Gar nicht im Speziellen. Ich bin sozusagen Teil des Ganzen. Auch wir haben uns um das Kapitol, um die beiden Auftritte herum getroffen und haben zusammen gefrühstückt und tauschen uns aus. Für ihn bin ich sicherlich auch der typische Nordhorner, der hier Fuß gefasst hat und hier Familie und Kinder hat, was für Künstler auch immer irgendwie
so
interessant ist.
So eine Sehnsucht auch ist, meine ich, für viele.
Das ist für viele Künstler auch eine Sehnsucht tatsächlich. Das möchte man eigentlich auch, aber man kann es auch sicherlich kombinieren, das ist aber ein anderes Thema. Aber ich glaube, deine besten Freunde, Steffen Gräf, Lars Brandt, mit denen er auch auf Tour ist, sind ja auch Nordhorner. Das heißt also, das strahlt relativ stark sozusagen in seine Richtung, weil so viele um ihn herum auch einfach geprägt sind.
Das ist ja auch auffällig, dass Nordhorn relativ viele erfolgreiche Musiker hervorgebracht hat, so aus deiner Generation so ungefähr oder eher noch, ich glaube Lars Brandt ist ein bisschen jünger noch.
Ja, der ist noch ein bisschen jünger, ja.
Da sind ja einige, ne, die aus Nordhorn kommen, die auch hier ihre ersten Schritte tatsächlich gemacht haben mit Bands, die es hier gab, Picture Perfect und so fällt dann wieder ein.
Genau.
Die es geschafft haben dann, ne? Also Nordhorn scheint ja irgendwie ein gutes, wie soll ich das sagen, gutes Nest zu sein.
Ich empfinde es tatsächlich auch so. Und eigentlich geht es auch immer weiter. Also jetzt gerade wo ich im Zusammenhang mit der Musikschule mich mit Leuten treffe, fällt auch wieder auch da laufen Talente rum. Also tatsächlich, da tauche ich gerade erst so ein bisschen ein, dadurch, dass ich jetzt ein bisschen lokal noch mehr tätig geworden bin. Dann bekommt man das so mit. Es laufen tatsächlich nach wie vor Talente, vielleicht auch in anderen Städten rum, ich weiß es nicht, aber hier nehme ich es stark wahr. Also gerade.
Und hat sich das alles nochmal verstärkt, seit du Familie hast, seit du Kinder hast? Also gerade, ich kann das ja mal erzählen, ne? Bevor wir mit der Aufnahme begonnen haben, hatte ich dich gebeten, das Handy auszuschalten. Und da muss ich meiner Frau Bescheid sagen, dass die erreichbar ist, falls die Kita anruft. Also dieses typische Familienleben, was man als junger Vater hat, ist ja auch für einen Künstler, einen Musiker wahrscheinlich auch schwer zu vereinbaren mit dem Beruf manchmal. Und das geht in einer kleinen Stadt vielleicht auch besser, als wenn man in so einem großen Kosmos irgendwie eingebunden ist.
Ich würde das tippen. Ich kenne nun auch relativ viele Musiker, die halt auch Familie haben und in Großstädten wohnen. Und ich denke dann immer bei mir, wenn ich das noch hätte, wenn ich nicht mal irgendwie, vom Hof fahren kann mit dem Auto und das alles organisieren kann, beziehungsweise sobald die Sonne rauskommt, machen wir alles mit dem Fahrrad. Es ist ja alles hier mit dem Fahrrad zu erreichen, man parkt direkt vor der Tür. Das ist sicherlich sehr viel schwieriger. Die Kita ist nicht um die Ecke, man bekommt ja auch nicht die erstbeste Kita und dann ist man erstmal unterwegs, bis das alles organisiert ist. Zum Glück stand das für uns nie so richtig zur Debatte. Wir haben gesagt, wir wollen Familie und wir wollen das hier.
Ich glaube, du bist auch ein ausgeprägter Familienmensch, ne? Deine Frau kommt auch aus Nordhorn.
Aus Uelzen.
Aus Uelzen, okay, also ganz woanders.
Da gibt's noch andere Einflüsse bei uns zu Hause tatsächlich, was sehr spannend ist. Ja, also Uelzen ist auch nochmal, die Kindheit dort war auch nochmal wieder anders. Ich lerne da auch nochmal viel. Okay. Also würde ich positiv bewerten.
Also wir halten mal fest bei diesem Satz, den ich am Anfang hatte, vielleicht unbekanntester, erfolgreichster Musiker Nordhorns. Bei Nordhorn können wir definitiv einen Haken machen. Also das Wort passt. Mhm. Dann lass uns mal eins weiter nach vorne springen. Musiker, auch das wird relativ unstrittig erstmal sein.
Ja.
Und wo wir gerade bei Familie waren, wie kommt es, dass du überhaupt Musiker geworden bist? Kommst du aus einer sehr musikalischen Familie?
Ich würde sagen, meine Eltern haben gerne Musik gehört. Mein Vater kann ein paar Akkorde spielen, hat auch immer zweite Stimmen gesungen. Wenn irgendwo ein Lied lief, dann hat er immer eine zweite Stimme drüber gesungen. Ich würde sagen, Talent, ja, also musikalisch, aber gar nicht ausgelebt quasi. Er hat jetzt nicht in Bands gespielt und meine Mutter auch nicht. Es war eher so diese, meine große Liebe zur Musik, die war halt einfach da. Vielleicht auch, weil bei uns zu Hause gerne Musik gehört wurde, auch gerne laut, abends dann nochmal Peter Maffay irgendwie, ich weiß es noch als Kind, kam immer Musik von unten, war der Schallplattenspieler an und meine Liebe zur Musik war einfach immens stark. Ich habe den ganzen Tag nur Musik gehört.
Hast du auch diese klassische Musikschulkarriere durchgemacht mit musikalischer Früherziehung und so?
Nee, gar nicht.
Also wann hast du angefangen, wirklich selber Musik zu machen?
Mit 12 habe ich meine erste Gitarre bekommen, das weiß ich noch.
Und dann selbst beigebracht? Oder?
Und dann gab es irgendwie so immer Versuche mit Gitarrenlehrern. So, ich immer mal 1-2 Stunden.
Das klingt, als ob du die verschlissen hättest, so Versuche. Wir haben es ausprobiert.
Die gibt es immer noch, glaube ich. Es waren Versuche, auf diese Art und Weise die Musik zu erlernen. Aber meine Pläne waren irgendwie ganz anders. Ich wollte tatsächlich einfach, ich wollte die Lieder, die ich so gut finde, selber spielen.
Also hast du dieses Kreative auch in dir? Also das ist ja etwas, wo ich immer sehr, sehr neidisch bin. Ich habe klassisch Musikschule gemacht, habe auch Gitarre gelernt. Aber ich war leider immer so ein verkopfter Notenabspieltyp und war immer ganz schlecht im Improvisieren und bin immer furchtbar neidisch auf Leute, die ein Instrument in die Hand nehmen und einfach drauf losspielen, weil ich da zu strukturiert bin. Und
vielleicht können wir die Strukturen ja gleich noch aufbrechen. Ich glaube nämlich, es ist einfach, also dann, du weißt ja schon mal eine ganze Menge. Ich zum Beispiel denke heute, wenn ich da etwas mehr zugehört hätte bei der Musiktheorie. Das musste ich mir nämlich hinterher drauf schaffen, quasi, als ich angefangen habe zu komponieren und so weiter und ich mich gefragt habe, der Akkord, der passt irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Das kann man musiktheoretisch herleiten. Das habe ich mir dann alles drauf geschafft, habe tatsächlich irgendwie also so klassisch noch Bücher mir geholt, wo das drin steht. Das wäre vielleicht ganz cool gewesen, wenn ich das eigentlich auch schon direkt mit im Gepäck gehabt hätte. Aber das wollte ich alles nicht hören. Ich wollte Tom Petty spielen, also brauchte ich die Akkorde, die er nutzt. Und als ich die Akkorde hatte, hatte ich erstmal genug, weil dann habe ich das geübt quasi. Und dann kamen die nächsten Songs und das war halt alles die Zeit R.E.M., Roxette, Tom Petty. 91, so da war ich 11, die Musik habe ich geliebt. Mit 12 kam dann die erste Gitarre und somit galt es, all diese tollen Sachen irgendwie spielen zu können und zu gucken, was machen die denn überhaupt und wie machen die das. Und somit lief alles.
Wie lief
selbst.
Dann die Ausbildung ab? Also wie wird man Musiker? Das ist ja kein klassischer Ausbildungsberuf. Hast du Musik studiert oder wie läuft das ab?
Ich bin da eigentlich tatsächlich gar nicht stolz drauf, aber trotzdem gehört es dazu. Ja, ich habe kurz Musik studiert in Enschede in Holland am Konservatorium. Die Aufnahmeprüfung war auch sehr anspruchsvoll. Wir mussten also Filmmusik machen, wir mussten eine Band produzieren, wir mussten einen Dance-Track machen. Als Aufnahmeprüfung. Das war also sehr, sehr aufwendig, alleine herauszufinden, wie mache ich denn jetzt überhaupt Filmmusik? Wie bekomme ich den Film überhaupt in meine Musikproduktionssoftware und wie kann ich das da drunter legen? Also die Ansprüche waren hoch. Das habe ich dann auch alles gemacht und habe dann die Aufnahmeprüfung auch bestanden. Und aus sehr vielen Bewerbern wurden dann auf einmal 4. 2 Deutsche, 2 Holländer. Und jetzt kommt wahrscheinlich der Punkt, warum ich da studieren sollte, denn da habe ich den Zachi kennengelernt, mit dem ich dann Itaubers gegründet habe.
Ja, auf die kommen wir gleich. Ja,
ich habe das 3 oder 4 Monate, glaube ich, gemacht. Und dann saß ich mit dem Dozenten zusammen und ich hatte im Vorfeld gefragt, ob man Popmusik da studieren kann. Ich wollte Popmusik machen, so wie Roxette. Ja, sage ich jetzt mal. Und ich wusste, dass da ziemlich viel Jazz gemacht wird. Und ich konnte zu dem Zeitpunkt, ist heute anders übrigens, konnte ich mit Jazz gar nicht so viel anfangen. Und dann sagte mir der Dozent, ja, ihr könnt so Popmusik machen. Dann habe ich gesagt, cool, dann mache ich das. Aufnahmeprüfung, alles gemacht. Und dann nach 3 Monaten nur Jazz, ich musste Niederländisch lernen, denn die ganzen Vorlesungen waren auf Niederländisch oder Holländisch darf man, glaube ich, auch irgendwie, ich als Nordhörner darf das wahrscheinlich sagen, habe ich die Sprache drauf geschafft und habe dann über Jazz ganz viel gelernt. Jazzgeschichte auf Niederländisch. So. Und dann habe ich gesagt, Peter Leutscher, ich sag Peter, ich möchte irgendwie Popmusik machen, es bleibt dabei. Peter hat schon gesagt, ich habe mir schon gedacht, irgendwann sitzen wir hier. Er hat gesagt, ja, dann zieh doch los. Und dann habe ich im Tonstudio angefangen zu arbeiten, wo Rockbands, wo auch Popmusik gemacht wurde, aber dann bin ich sehr praktisch geworden. Das war mir eigentlich wichtig. Ich wollte das wirklich machen. Und die Prinzipalstudios in Münster, ja, mhm. die haben die Toten Hosen und solche Bands aufgenommen. Da war es dann direkt am ersten Tag so, hi, da ist das Studio, dann fang mal an. Das ist das Mischpult, wenn du Fragen hast, komm vorbei. Und ich stand vor so einem riesen Mischpult und habe gesagt, hä? Ja, und dann hieß es nur Signalfluss, denk mal nach. Wo geht das Signal rein? Wo geht es dann lang? Wo kommt es raus? Was willst du denn erreichen? Und so haben die mir das sehr nett beigebracht. Es war gar nicht so, ach, was hat er denn? Sondern geh da rein und nimm eine Gitarre auf. So. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, ja, okay, das ist meine Art, das herauszufinden. Denn wenn ich es dann verstanden habe, ist ein bisschen wie Mathematik, dann wusste ich, ja, okay, das ist Signalfluss. Und das Digitale im Mischpult finde ich nach wie vor, dieses Routing ist schwierig, finde ich. Das ist aber heute wiederum sehr viel einfacher geworden. Diese riesen Mischpulte verschwinden aus den Studios. Also wir konnten jetzt hier gemeinsam mit meinem Laptop einen Song aufnehmen. Man braucht das große Mischpult nicht mehr.
Aber du hast viele Grundlagen gelernt in der Zeit.
Genau, ich wusste noch, wie es geht. Da drüben sehe ich ja auch ein Mischpult. Also rein theoretisch wüsste ich, wie man es macht. Ja.
Und wahrscheinlich war es die perfekte Kontaktbörse, oder? Weil man in Kontakt mit vielen
auch das tatsächlich.
Künstlern gekommen ist. Ne?
Ja, mit Künstlern, aber auch vor allen Dingen mit Wegbegleitern. Ich habe nämlich in den Prinzipalstudios dann den Jan Löchel kennengelernt, der auch wieder einen Auftritt im Kapitol hat, übrigens im Februar. Und unsere Wege haben sich immer wieder gekreuzt. Wir hatten einen Verlag gemeinsam, also ganz viele musikalische Sachen, auch bei Picture Perfect war Jan mit dabei.
Also Picture Perfect war ja auch eine Band hier mit Nordhorner Wurzeln. Ne?
Mit Nordhorner Wurzeln.
Zeitlang auch sehr erfolgreich waren. Ne?
Ja, das war eine sehr spannende Phase für uns alle tatsächlich. Also wir haben auch viel erreicht. Und dann haben sich die Wege einfach getrennt. Ne? Auch deshalb, weil man dann überlegt, ja, studieren, wie geht's jetzt weiter und so. Mhm. Aber es war tatsächlich da, habe ich wichtige Leute kennengelernt, die dann meinen musikalischen Weg begleitet haben und auch mitgestaltet haben. Deshalb, das wäre anders gewesen, wäre ich in Holland am Konservatorium geblieben. Ich sage nicht besser oder schlechter, sondern ich treffe auch jetzt noch viele Musiker, die sagen, Mensch, da habe ich auch studiert. Und die haben das Studium dann abgeschlossen. Mhm. Und haben dementsprechend, wissen andere Sachen als ich. Das kann man zusammenschmeißen, das ist interessant, finde ich.
Aber du bist dadurch auch schneller in die Praxis gekommen. Ja. Ne? Also war das einfach nur Jobben oder war das eine Art Ausbildung, die du da gemacht hast? Oder?
Das war eigentlich also eine Ausbildung, würde ich sagen. Das weiß ich heute. Ich habe mich ständig selber weitergebildet, immer mit anderen Leuten an meiner Seite, aber das war ein stetiger Prozess, immer und immer weiter, weil als es dann vom Analogen ins Digitale ging, da musste ich ja auch wiederum jemanden fragen, wie geht denn das jetzt? Das ist ja jetzt auch schon wieder anders. Und dementsprechend habe ich mich immer umgehört und habe mich durchgefragt. Heutzutage lernt man, glaube ich, auf YouTube, wie es funktioniert mit Tutorials. Das gab es aber zu meiner Zeit auch noch nicht. Man musste durch die Gegend fahren und Leute fragen oder telefonieren.
Was haben Mama und Papa gesagt, als klein Christian erst an die Uni geht, dann wieder weggeht, dann in Münster in einem Studio hockt?
Meine Eltern waren glücklicherweise, ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, ich bin ja nur selber Vater und ich weiß, dass es bestimmt nicht leicht war, das weiß ich aber erst jetzt, für meine Eltern war das selbstverständlich, mich zu unterstützen als Musiker. Die haben an mich geglaubt, schon immer. Habe ich Glück gehabt, weil ich kenne Aufnahmen aus dem Zeitraum und da würde ich jetzt nicht sagen, dass man direkt erkannt hat, er muss das unbedingt machen. Aber ich habe es wirklich den ganzen Tag, ich habe nur Musik gehört und nur Musik gemacht. Das war einfach, das war mein Leben. Sehr, sehr lange tatsächlich. Also
die Leidenschaft war spürbar frühzeitig.
Ja, die war krass tatsächlich. Sehr nerdig, sehr krass. Und die haben halt gemerkt, das ist jetzt von mir kein einfach so ein Wunsch und Wunschdenken, sondern ich habe halt auch die ganze Zeit gemacht. Also sind sie wohl davon ausgegangen, dass ich mich auch weiterentwickle und haben wirklich zu jedem Zeitpunkt daran geglaubt.
Also es war irgendwie klar, dass du es ernst meinst und das nicht nur so eine Laune
genau,
ist.
Genau, richtig,
so.
Richtig.
Hätte es Alternativen gegeben? Was wärst du heute, wenn es mit der Musik irgendwie nicht geklappt hätte?
Ja, ich habe ja zeitweise gedacht, dass ich habe Jura studiert in Münster. Zeitweise gedacht,
wie konnte das passieren?
Frag mich, haben mich auch viele Lehrer damals dann in der Fall, du willst Jura studieren? Du? Ich fand's einfach spannend. Ich habe mein Praktikum beim Anwalt gemacht, habe da gesessen und fand das einfach spannend zu gucken, wie man das abarbeitet. Und ganz nebenbei glaube ich, ist mir gar nicht so ganz klar, aber ich meinte immer mal gehört zu haben, ach, in der Firma könnte man ja auch einen Juristen ganz gut gebrauchen. Ich wäre also innerhalb des Konstrukts, vielleicht des Familienkonstrukts, vielleicht auch ein interessanter Baustein gewesen als Jurist. Mein Vater fragte mich das irgendwann, ob ich wirklich Jurist werden wollen würde oder ob es vielleicht doch was anderes ist. Ja. Deshalb glaube ich, das war, vielleicht gibt es da einen Zusammenhang.
Aber als Musiker, als Künstler, als Selbstständiger ist ja so ein juristisches Grundwissen eigentlich auch ziemlich gut, weil du musst ja auch Verträge abschließen, du musst dich um Rechte kümmern, was nicht immer so ganz einfach ist. Ne? Du musst sicherstellen, dass am Ende auch du deinen Schnitt machst sozusagen. Und ich kann mir vorstellen, in der Branche, da wird auch mit harten Bandagen gekämpft, da kann man auch schnell mal unter die Räder kommen. Ja. Also so ein Grundwissen und ein Grundverständnis ist wahrscheinlich nicht so ganz verkehrt.
Das stimmt. Dieses Grundwissen, oder das ist ja auch einfach so ein Gefühl für, das kann ja so nicht richtig sein. Das ist natürlich tatsächlich, wurde in der Zeit so ein bisschen ausgeprägt, muss man sagen. Aber das Musikrecht an sich musste ich selber schon erleben, ist dann doch auch ein ganz eigenes tatsächlich. Also ich habe einen Anwalt auch unter meinen Freunden, wenn ich dem jetzt irgendwas von Musik erzähle, dann sagt er, nee, weiß ich nicht. Also das ist eine ganz eigene Welt und da gibt es tatsächlich glücklicherweise gute Kontakte zu den Anwälten, die das dann für die großen Künstler machen und die haben eine eigene Sprache. Aber wie gesagt, dieses Grundverständnis von, das kann ja so nicht richtig sein, wie sehen denn meine Rechte aus, das ist tatsächlich da. Ich glaube einfach, dass es zu meiner Entwicklung dazu gehörte, tatsächlich. Ich bin da irgendwie hingelaufen. Ich bin nach Münster zu ziehen und wegzugehen, war auch, glaube ich, wichtig, um jetzt zu wissen, dass ich das nicht brauche. Stell dir mal vor, ich komme in die Wechseljahre oder wie heißt das bei uns Männern und dann sage ich ja, ich will in die große Stadt ziehen.
Ja, oder die mittelgroße
Stadt. Midlife-Crisis. Ja, also das wird uns ja sowieso nicht, aber es wird meine Familie nicht erwarten, dass ich jetzt sage, ich möchte Münster nochmal ausprobieren oder sowas.
Also, Christian, hinter das Musiker, glaube ich, können wir auch einen Haken setzen.
Ja, also, das stimmt.
Die Hälfte meiner Aussage, würde ich sagen, passt schon mal. Jetzt kommen natürlich die wirklich spannenden Punkte. Ich habe ja gesagt, der vielleicht unbekannteste, erfolgreichste Musiker Nordhorns. Ich würde jetzt gerne mit dir über Erfolg reden. Bevor wir das bewerten, ob du erfolgreich bist oder nicht, stellt sich ja erstmal die Frage, wie du Erfolg selber definierst. Also was würdest du sagen, ist nötig, damit du selber deinen Werdegang als erfolgreich bezeichnest? Ist das vor allem kommerziell, viel Geld verdienen? Ist das Popularität, ein Star werden? Ist das mit vielen spannenden Leuten zusammenarbeiten? Oder ist es eher was Kreatives, wo man sagt, ich habe selber einfach viel immer dazugelernt. Ich habe Projekte gemacht, die mir am Herzen liegen. Ich hatte vielleicht die Freiheit, selber zu entscheiden, was ich mache und musste nicht mich verbiegen. Oder ist es Life-Work-Balance, ist als Künstler gleichzeitig zu schaffen, glücklich mit einer Familie zu sein? Also das kann man ja ganz unterschiedlich beurteilen, was Erfolg bedeutet. Was ist für dich Erfolg?
Das ist ja eine total interessante Frage. Ich zunächst mal ist es, also für mich war es auch immer wichtig, dass die Musik auch ein bisschen Geld abwirft, weil das für mich ein Hinweis war, dass es Leute gut finden. Ne? Das ist schon so. Aber mein Antrieb war immer die Liebe zur Musik. Ich habe eigentlich auf alles rechts und links habe ich nichts gegeben. Ich habe in mir diese Idee gehabt, so muss ein Song sein. Und das ist vielleicht das, was viele Leute dann immer hart getroffen hat. Ich war davon überzeugt, dass es genauso sein muss. Und damit hatten es dann die anderen Bandmitglieder immer zu tun. Eine Ego-Vorstellung davon, wie der Song zu sein hat. Das hatte aber gar nichts mit mir in der Außenwirkung zu tun. Also egal, ob mich jetzt jemand als namentlich oder sonst wie wahrnimmt, sondern es ging mir um den Song. Der Song musste so sein. Ich hatte das Gefühl, so kann der Song erfolgreich werden. Das ist dann der Erfolg. Viele Leute wollen diesen Song hören. Bei Stamp on the Ground war es so, ich habe mir vorgestellt, wie Leute dazu tanzen auf der ganzen Welt. Das war meine Vorstellung. Das habe ich mir gewünscht, dass das passiert. Gute Laune, tanzen. So. Und der Rest war einfach dann Diskussion mit allen anderen, wie das zu sein hat. Jetzt Erfolg für mich heute ist tatsächlich zufrieden mit sich selbst zu sein. Mein größter Erfolg war mit Sicherheit irgendwie eine Familie gegründet zu haben. Musikalisch musikalisch ist es tatsächlich, verändert es sich ständig. Also damals, zu Italobas Zeiten war es so, dann musste sich das Projekt verändern. Man hat die Veränderung mitgenommen. Da war dann vielleicht der Erfolg, dass man diese Veränderung gut mitgenommen hat, dass alle mitgegangen sind, dass die ganze Band irgendwie, dass man das dann irgendwie gehandelt hat. Weil das Außen gibt vor, ihr müsst eure Musikrichtung ändern. Und mein erster Impuls ist immer, wieso müssen wir uns denn jetzt danach richten, was der Trend sagt? Ich würde es gerne weitermachen, so wie es ist. Aber dann sagt man halt, ja, okay, dann machen wir beides. Also zum Beispiel, so hat es dann angefangen, haben wir gesagt, wir machen zwei verschiedene Versionen zum Beispiel. Und diese ganzen Wendungen mitgenommen zu haben, diese ganzen, ja, als Band hat man ja auch viele Diskussionen, wo biegt man jetzt ab und so weiter, dass wir das alles geschafft haben. Das war für mich dann der Erfolg. Und dann war es genau das, was du sagst, dann eben die Musik mit der Familie zu verbinden. Das hat eine Weile gedauert, muss ich sagen, die ersten Jahre. Das war schwierig, aus dem Studio rauszukommen, die Tür zuzumachen und in der Familie zu sein. Das war echt super schwierig, finde ich. Und da war dann der große Erfolg, dass ich das dann wirklich geschafft habe für mich. Also das habe ich jedenfalls dann irgendwann hinbekommen. Und jetzt ist es mittlerweile, jetzt glaube ich, ich möchte jetzt auch nochmal irgendwie was anderes musikalisch. Weißt du, die ganze, es hat sich alles so gedreht, auch musikalisch. Wie wird gearbeitet? Wie denkt und fühlt man Musik? Es hat sich bei mir verändert, bei vielen anderen um mich herum auch. Und da ist jetzt eigentlich nochmal so, habe ich nochmal so eine Vorstellung, was ich machen möchte. Und wenn ich das dann umgesetzt habe, dann wäre das für mich der nächste Erfolg. Beantwortet das irgendwie auch nur ansatzweise deine Frage? Leider nein.
Doch, auf alle Fälle. Also ich muss gleich mal zurückdrehen. Wir reden über Italo Brothers, Stamp on the Ground, hast du gerade gesagt. Wir müssen das alles mal erklären für die Zuhörer, die das gar nicht kennen.
Ah, okay.
Soll es ja geben. aber also das machen wir auch gleich, versprochen. Ganz kurz zurück nochmal eben, also die Frage, wie definiert man Erfolg? Ich ganz persönlich finde ja, die erfolgreichsten Musiker für mich oder die, vor denen ich am meisten Respekt habe, sind eben genau die, und das passt zu deiner Antwort, die das über einen langen Zeitraum schaffen. Also die nicht nur einmal oder zweimal einen großen Erfolg hatten, sondern die es über viele, viele Jahre schaffen, sich auch zu verändern. Und da gibt es ja große Beispiele, die das über viele Jahre schaffen. Unabhängig davon, ob ich die Musik mag, ob die mir gefällt, bin ich beeindruckt davon, wie es Menschen schaffen, Künstler schaffen, über einen langen Zeitraum vielleicht Trends vorwegzusehen, Trends zu setzen. Das ist eigentlich der größte Erfolg, finde ich. Ne? Wenn der Künstler derjenige ist, der diesen Trend überhaupt ersetzt. Und da gibt es ja ein paar Beispiele. Und ich finde, so für mich persönlich sind das eigentlich so die erfolgreichsten Musiker. Und da kann ich größten Respekt auch vor welchen haben, deren Musik ich zum Beispiel nie hören würde. Ne?
Weil ich das einfach, sehe ich genauso, einfach tatsächlich
beeindruckend finde. Wir gehen mal einen Schritt zurück. Ich glaube, in der Außenbetrachtung ist Erfolg schon in erster Linie, also erfolgreiche Musiker sind die, die populär sind, die man einfach kennt, die große Hits haben, die man kennt, die natürlich auch, das geht oft ja einher, auch viel Geld verdienen. Das ist, glaube ich, schon so ein Kriterium. Und im Übrigen ist das ja auch eine Grundlage dafür, die Freiheit zum Beispiel, die künstlerische Freiheit zu haben. Also es sich erlauben zu können, zu sagen, ich mache das, worauf ich Lust habe, setzt ja voraus, dass ich trotzdem meine Familie ernähren kann zum Beispiel.
Richtig.
Und ich gezwungen bin, jeden Auftrag anzunehmen und musikalisch Dinge zu machen, die ich gar nicht will, weil ich halt die Kohle brauche. Also insofern hängt das ja auch ein bisschen zusammen. Wir müssen jetzt wirklich mal über deine musikalische Karriere sprechen, damit die Zuhörer überhaupt wissen, worüber wir reden. Und das sind als allererstes die Italo Brothers. Mit diesem Riesenhit Stamp on the Ground. Übrigens an der Stelle gleich eine Riesenbeschwerde an dich. Deswegen ist echt ein Monster. Ich habe ja in den letzten Tagen mich mit dir beschäftigt.
Ja.
Und ich kriege es nicht mehr aus dem Ohr. Es ist fürchterlich.
Ja,
genau das ist ja nun mal der Wahnsinnserfolg.
Tut mir wirklich leid. Ich habe das Problem auch, tatsächlich, muss ich sagen. Ja, wenn man diese Songs entwickelt, dann bleiben die tatsächlich immer noch sehr lange. Und dann
es ist wirklich so, aber es ist ja grandios, ne? Also es ist so ein kurzer. Kannst du den eigentlich mal eben ansingen, bitte? Weil ich kann das nicht.
Stamp on the ground, jump, 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 move it all around. Da, 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 da.
So, also liebe Zuhörer, ne, herzliche Grüße. Das ist jetzt das Ding, was ihr die nächste Woche nicht mehr aus dem Ohr kriegt.
Es ist eigentlich etwas höher, aber ich habe es jetzt ganz entspannt gesungen. Dann bleibt es vielleicht ein entspannter Ohrwurm.
Ja, also in welcher Reihenfolge machen wir es? Nein, bevor wir über die Italo Brothers sprechen, wie schreibt man so einen Song? Wie läuft das ab? Ist das, kommt das einem ins Ohr oder ist der erste Text oder ist das harte Arbeit? Wo kommt es her? Also wenn du es genau erklären könntest, würdest du es wahrscheinlich jeden Tag machen, aber...
Richtig. Man kann das tatsächlich, also ich kann es nicht erklären, weil die Dinge kommen zu mir. Das ist Fluch und Segen zugleich, muss man sagen, weil es kommen ja auch Dinge zu mir, die ich vielleicht gar nicht haben möchte. Also muss ich halt auch aussortieren. Aber musikalische Ideen sind einfach da in irgendeiner Situation und ich weiß nicht warum. Vielleicht, weil ich besonders offen oder inspiriert bin. Im Falle von Stamp on the Ground weiß ich es noch, dass jemand mich gefragt hat, ob ich mal einen Song in der und der Richtung schreiben kann. Und dann war die Inspiration, okay, ja, dann ist es zunächst mal einfach so eine, ich nenne es mal Genrevorgabe, irgendwie so eine Richtung, wo ich gedacht habe, ja, okay, wenn ich das jetzt machen müsste, dann würde ich das so machen. Und dann setzt man sich tatsächlich vor einen Rechner, hat diese Melodie im Kopf, unterlegt die mit Akkorden und dann ist erstmal tatsächlich die Akkordstruktur da, die Melodie da und der Text in diesem Fall auch direkt. Der ist ja jetzt nicht so wahnsinnig komplex, muss man sagen. Mhm. Aber dieses da zum Beispiel, keine Ahnung. Mir sind keine Worte da eingefallen. Ich habe es immer gesungen, da habe ich hinterher gedacht, das ist ja irgendwie auch ganz cool, dass es da ist. Und dann lässt man es halt da und dann ist da, hatte ich vorher noch nicht gehört. Ich weiß auch nicht, ja, zu dem Zeitpunkt ist es mir persönlich halt eben egal, ob es sinnig ist oder ob es den anderen gefällt, sondern mir gefällt es in dem Moment und dann bleibt es so. Meistens war es bei den Liedern auch so, dass ich das so leicht affektiert gesungen habe. In dem Moment. Und dann ist die Akkordstruktur gelegt, die Melodie ist da, der Text ist da und dann hat man erstmal einen Refrain und in dem Fall fängt man dann an, auch noch Instrumente drüber zu spielen. In diesem Fall ist es triolisch, das heißt, das Tempo ist so ein bisschen galoppähnlich. Das war zu dem Zeitpunkt gar nicht so wirklich üblich. Und ich habe auch nicht drüber nachgedacht, es müsste mal ein Galopp sein, sondern dieses Galopp-Feeling war da. Und dann kam halt diese Pizzicato-Idee. Keine Ahnung, warum ich Streicher dafür genommen habe. Damit will ich sagen, ich gehe da nicht so dran, dass ich denke, es müssten mal Streicher sein, sondern das passiert einfach.
Also
dann
es ist
auch
nicht
sehr schnell
Mathematik, sozusagen. Nee. Es ist kein Marketingkonzept, sondern es ist schon viel aus dem Bauch heraus.
Aus dem Bauch. Bei mir Gespür, ja. Ne? Ich hörte von Dieter Bohlen, dass der zum Beispiel gerne konstruiert dran geht, dass er sagt, nimm das mal aus dem Song, nimm das aus dem Song und das aus dem und dann packst du das zusammen. Das kann man auch machen, finde ich. Ja, und das kann ich nicht.
So kürzlich gut. Gehört, dass Elton John zum Beispiel genau andersrum gearbeitet hat. Er hatte einen Texter, der hat ihm die Texte aufs Klavier gelegt. Und war manchmal total fasziniert, wie Elton John innerhalb von Minuten auf diesen Text Musik komponiert hat.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil genauso funktioniere ich auch sehr gut.
Ach, ja. Also
das funktioniert im Dance.
Also bist du quasi vergleichbar mit Elton John.
ja, die Arbeitsweise hatte ich vorher. Es hat mal jemand zu mir gesagt, ich finde das crazy, wie du arbeitest, dass man dir da einen Text hinlegen kann und vertonst du den. Ein Kumpel hat auch mal gesagt, du könntest Telefonbücher vertonen. Das hätte ich auch gekonnt. Das hätte mir auch Spaß gemacht. Tatsächlich, das funktioniert sehr gut. Mich inspiriert dieser Text dann so stark. Jetzt ist es mittlerweile so, dass ich selber ständig Dinge sehe und die auch mit einem Text versehe. Hat erst relativ spät bei mir angefangen. Also, dass ich so eine Art Tagebuch führe. Aber es funktioniert auch nach wie vor, dass man mir einfach einen Text hinlegt. Aber in diesem Italo-Zusammenhang war es so, da war die Arbeitsweise anders, da kamen halt auch eben diese Worte zu mir. Weil das war so ein bisschen typische Sprache, die wir da gewählt hatten. Weil auch Titel, die danach kamen, so ein bisschen verrückt waren. Es ging gar nicht um Dichtung, sondern es ging eher um eine verrückte Idee.
Also ich würde gerne nachher noch ein bisschen mehr mit dir darüber reden, wie Songs entstehen, vor allem auch in Zeiten künstlicher Intelligenz. Aber soll's ja geben. Aber das machen wir später. Lass uns mal jetzt wirklich bei den Italo Brothers bleiben. Erklär mal erst, was die Italo Brothers überhaupt sind, wie sie entstanden sind.
Ja, der besagte Zacharias Adrian aus meinem Studium in Enschede. Mit dem habe ich angefangen, Musik zu machen. Wir haben zunächst deutsche Popmusik gemacht, alles Mögliche ausprobiert, ganz viel zusammen geschrieben und produziert. Das hatten wir ja zu dem Zeitpunkt auch gemeinsam angefangen zu studieren. Und dann kam irgendwann diese Eiffel 65-Welle, wo auf einmal so komische Dance, also auch verrückte Dance-Musik aufkam.
Wir sind Anfang der 2000er jetzt, ne?
Ja,
sind
wir zeitlich, genau, ja. Richtig. Mhm. Anfang der 2000er, passt das denn zusammen? Ja, es ist noch Anfang 2000er, richtig. Mhm. Ja, exakt. Und dann habe ich zu Zachi gesagt, ich finde das total geil, ich würde das auch gerne machen. Hast du Bock? Irgendwie wollen wir das zusammen machen. Und er war jetzt von der Musikrichtung nicht unbedingt angetan, war aber, glaube ich, von meinem Elan angetan. Und dann haben wir angefangen, so Musik zu machen. Dann haben wir angefangen, Remixe zu machen für andere bekannte Produzenten. Und dann brauchten wir einen Namen und dann standen wir vor der Haustür, habe ich gesagt, Italo Dance, wir nennen uns immer Brüderchen, warum auch immer. Dann habe ich gesagt, Italo Brothers wäre doch eigentlich irgendwie ganz passend. So.
Und also dann haben wir ja immer so ein Missverständnis, dass die Italo Brothers aus Italien kommen. Ne? Das kommt von der Musikrichtung her. Ne?
Italo Dance war das, was mich angefixt hatte. Oder uns. Ja, müsste ich Zachi jetzt selber nochmal fragen, wie angefixt er eigentlich von dem Genre war. Fand er jedenfalls auch gut. Ja, er hat die Musik auch gemocht. Vor allen Dingen die Musik, die wir dann gemeinsam entwickelt haben. Da war ja Italo einfach nur eine Inspiration an sich. Ja, also die Art und Weise, Musik zu machen. Es gibt ein Tempo, gibt so ein paar Inspirationen. So.
Und dann seid ihr relativ schnell sehr erfolgreich geworden. Also Stamp on the Ground.
Finde ich eigentlich gar nicht tatsächlich. Okay. Weil es ist so gewesen. Wir haben die ersten Remixe gemacht, dann hatten wir diesen Namen, dann haben wir eigene Songs angeboten. Die haben wir geschrieben. Da habe ich schon wieder, also da habe ich in Nordhorn in der Fechteraue gewohnt und unten im Keller haben wir uns tagelang, nächtelang einfach nur aufgehalten und haben musiziert. Das konnten wir zu dem Zeitpunkt machen, dank der Unterstützung von zu Hause. Wir mussten also nicht wahnsinnig viele Nebenjobs machen. Wir haben zu dem Zeitpunkt aber auch noch nicht wirklich Geld damit verdient.
Dann wart ihr so Anfang 20, ne?
Ja, Anfang 20, 2003. Hm. Ja, 23. Hm. Also Musik gemacht, Tag und Nacht. Und dann kam irgendwann die Idee auf, ich habe die ganzen Songs immer gesungen, hat mir auch Spaß gemacht, aber ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, als Künstler auf die Bühne zu gehen, zu sagen, hier, ich bin jetzt der Sänger von Italo Brothers.
Da kommen wir nachher dazu, wenn wir über unbekannt, über okay, das vierte Wort sprechen. Aber wir bleiben erst nochmal bei erfolgreich. Und da sind die
okay, Italo-Brothers. Also jetzt muss ich eben abkürzen. Der Name war entstanden, die Formation, das kann ich aber jetzt nur erzählen, ne? Hm? Matthias Metten kommt ja, dazu. Nur zu. Der kam aus einer anderen Richtung und wir hatten mit ihm auch Songs, Stimmentwicklung gemacht, so irgendwie Tracy Chapman gesungen und so weiter. Und dann brauchten wir einen Sänger, weil ich es nicht machen wollte. Und dann haben wir gedacht, fragen wir einfach Matthias, der hat ja Bock drauf. So. Und dann war Matthias der Sänger der Italo-Brothers. Wir haben dann angefangen, Songs rauszubringen und die liefen okay. Also es gab damals, das Internet war ja noch anders aufgebaut. Es gab wirklich so kleine Foren, so Italo-Dance-Foren, wo dann mal in so einem Mini-Forum unser Name auftauchte. Und wir waren total geflasht. Ja, die reden von uns. Und so ging die Entwicklung relativ langsam. Wir haben weitergemacht. Aber immer wohl Erfolge erzielt. Wir haben mit dem Cascada-Produzenten zusammengearbeitet. Der hat dann auch mal einen Remix von einem Song gemacht, sodass der Sound auch echt richtig cool war. Dann hat uns dieses Label Zooland echt an die Hand genommen. Das gesamte Team von Zooland war sehr stark.
Also ihr habt euch in professionelle Hände auch
Wir haben uns begeben. In professionelle Hände dann begeben und die haben richtig, richtig Gas gegeben. Die haben an uns geglaubt und dann haben wir erste Auftritte in Dänemark und so gehabt, zu dritt, so Scooter-mäßig. Ich habe aufgelegt, Zachi. Ich weiß nicht, jetzt werfe ich mit Namen um. Wir waren drei Leute. Mhm. Einer ist der Keyboarder, einer ist der DJ, einer ist der Sänger. Und in der Formation sind wir losgezogen. So. Und dann irgendwann zu einem Zeitpunkt haben wir gesagt, jetzt wissen wir auch gar nicht mehr, wie es weitergeht, wo es hingehen soll. Matthias hatte über Grafikdesigner, glaube ich, nachgedacht, wenn ich mich recht entsinne. Und wir wollten auch irgendwie gucken, wo es hinführt. Und an dem Abend, wo wir gesagt haben, komm, wir lassen es einfach, war cool, coole Songs. Und an dem Abend waren wir im Brauhaus, sind ins Auto gestiegen und ich habe den Jungs im Auto Stamp on the Ground vorgespielt. Einfach, weil ich den Song cool fand. Und den Song fanden die auch super. Ich habe die Jungs nach Hause gebracht und drei Monate später ruft Zari mich an und sagt, hast du den Song noch? Ich krieg den einfach nicht aus dem Kopf. Im Grunde so wie du es erzählt hast. Er sagt, ständig habe ich diesen Song im Kopf. Und glücklicherweise lag der Song noch auf meinem Rechner. Ich hatte den also nicht angeboten, nichts damit gemacht. Und dann hat Zari gesagt, lass doch nochmal ins Studio gehen und lass den doch mal irgendwie aufnehmen. Das haben wir dann gemacht, haben den Song an unser Label geschickt. Wir hatten den jetzt auch gar nicht großartig gesagt, wir machen nicht weiter, sondern wir haben einfach nichts gemacht. Mhm. Und dann sagte der Labelchef, Manuel Reuter heißt er übrigens, sagte, Jungs, das ist ein Knaller. Jetzt geht's ab. Hat er wirklich so gesagt und So, okay, ja dann, da habe ich gesagt, wenn es wirklich abgehen sollte, dann bleibe ich aber zu Hause. Ich hatte herausgefunden, dass diese Dänemark-Reisen mit all diesen engen Clubs, die Leute schmeißen mit Flaschen durch den Club, wir standen in Aufzügen, da Aufzüge fahren war nicht mein größtes Hobby, schon damals nicht. Und da habe ich gesagt, Leute, ich bin völlig fertig von dem Wochenende, wenn ich nach Hause komme. Lasst mich mal hier und dann schreibe ich einfach weiter Songs und produziere.
Wir sind schon wieder bei meinem vierten Wort. Ich muss aufpassen, dass du mir das nicht
wegnimmst. Ach so, warte mal.
Kurz bei den Italo Brothers.
Also jetzt haben wir die Italo Brothers. Wir sind zu dritt.
Das ging durch die Decke.
Dann ging es tatsächlich, so wie angekündigt, durch die Decke, ja.
Ne? Und wenn man jetzt mal so auf Spotify guckt, also vor allem Stamp on the Ground läuft ja nach wie vor wahnsinnig
gut. Das ist Wahnsinn, ne?
Also wenn man da drauf guckt, ich weiß gar nicht, ich hatte es mir rausgesucht, über 300 Millionen Streams oder so. Also das ist schon richtig fett. Und aber dabei ist es nicht geblieben, ne? Also Italo Brothers haben auch danach, ich glaube, nicht mehr in der Größenordnung, aber schon große Nummern gehabt. Ne?
Ja, die Formation hat sich dann noch einmal gedreht. Zachi ist raus, Hanno ist rein. Und wir haben dann mit Summer Air tatsächlich, das war damals, da ist mein Sohnemann gerade geboren, da hatte sich jemand diese Nummer rausgesucht aus Skandinavien, hat gesagt, die Nummer finde ich gut, die möchte ich nochmal arbeiten, so sagt man das in der Branche. Er wollte also mit der Nummer nochmal gucken, was geht. Die hatte ganz normal gestreamt oder wohl gut, so dass man gedacht hat, okay, kommt gut an bei den Leuten. Und der hat die Nummer, nachdem er sie gearbeitet hat, so sehr gepusht, dass das irgendwie in die Top 100 gegangen ist, der Allgemeinstreams von Spotify weltweit, sodass wir gedacht haben, was passiert jetzt hier? Ich durfte also, während mein Sohnemann auf die Welt gekommen ist, beobachten, wie dieser Song einfach tierisch performt hat. Nicht nur, der Song war natürlich auch, würde ich jetzt mal sagen, gut, aber derjenige, der das in die Hand genommen hat, der hat das an die richtigen Stellen nochmal gesetzt, in die richtigen Playlisten und dann hat die Nummer wirklich krass performt.
Wie kommt es, dass die Italo Brothers vor allem in Skandinavien so erfolgreich waren und ja auch sind? Also die sind ja nach wie vor unterwegs, deine Jungs.
Ich kann mir das nur so erklären, dass die Dänen an sich Italo-Dance gut fanden, damals schon, und da noch länger dabei geblieben sind. Im Herzen quasi. Und wir haben ja immer wieder Italo-Dance gemacht und sind bei diesem, ich würde jetzt mal sagen, sehr poppigen Italo-Sound geblieben. Relativ viele Bands haben immer so, sind härter geworden von der Richtung her. Wir sind relativ lange relativ poppig geblieben. Das hat den Dänen irgendwie gefallen und auch den Schweden und den Norwegern. Keine Ahnung, warum. Es ist, glaube ich, so ein Musiktaste von denen irgendwo. Mhm. Ich glaube, das ist meine Erklärung immer gewesen. Und Matthias selber ist ja auch Däne. Vielleicht spielt es auch eine Rolle. Matthias spricht das Publikum auf Dänisch an. Der begrüßt die auf Dänisch. Der leitet durch das Programm in Dänisch und Norwegisch und Schwedisch. Das kann ich nicht beurteilen. Ist so, dass Matthias auch davon durchaus der Sprache auch da mächtig war. Nicht fließend, aber so, dass das vielleicht auch spannend für das Publikum ist.
Auch eine Nähe einfach,
ja, denke ich,
da war. Okay, also wir haben ja noch so viel, über das wir reden müssen, deshalb gebe ich mal ein bisschen Gas.
Okay.
Italo Brothers, richtig erfolgreich und war dann auch sicherlich die Basis für deinen weiteren beruflichen Weg. Also ich nenne mal keine Summe, aber ich habe mir den Spaß gemacht, ChatGPT mal ausrechnen zu lassen, was Spotify denn so zahlt für so einen Song. Wir wissen ja alle, dass Spotify nicht viel zahlt.
Ja.
Das sind winzige Beträge. Trotzdem, das ist eine Größenordnung, also ein bisschen Kohle müsste da fließen.
Mhm.
Ich frage es mal so rum. Würde Italo Brothers reichen, um dich und deine Familie ordentlich zu ernähren?
Da muss man sicherlich, definitiv. Es war lange so jedenfalls. Jetzt ist die Frage, glaube ich, ab hier, wo wir von KI sprechen und Co., und auch davon, dass Veranstalter, also gerade so Live-Veranstalter, auch auf KI gehen und solche Dinge, wo DJs on der Leinwand stehen. Das ist jetzt die Frage, wie die nächsten 20 Jahre laufen tatsächlich. Mhm. Das bleibt interessant, weil auch da die Veranstalter andere Preise zahlen wollen. Streaming-mäßig ist es tatsächlich, wird's im Moment immer eher schlechter als besser. Das heißt, man sollte, glaube ich, schon heutzutage, gerade wenn auch Musiker jetzt anfangen, man sollte sich, glaube ich, relativ breit aufstellen, dass man mehrere Töpfe hat. wo man Geld verdienen kann. Aber es ist tatsächlich, wir haben noch eine gute Zeit erlebt bei Itaverse. Da gab es noch Verkäufe und auch Streaming war anfangs, ja, waren ja Verkäufe bei iTunes und Co. Ne? Das haben wir alles noch miterlebt. Also wir haben es da sehr gut durch die Zeit geschafft.
Und eine gute Basis gelegt einfach. Ja. Du bist ja breit aufgestellt, wie du das gerade schon gesagt hast, um nochmal so ein bisschen Name-Dropping hier zu betreiben. Über Max Giesinger haben wir schon gesprochen. Mhm. Auch für den hast du ja Songs gemacht.
Habe ich auch geschrieben, ja.
Immer noch, ne? Gibt's da auch so Songs, die unsere Zuhörer kennen, wo du sagst, wo die so, ach, das ist von Chris Müller.
Bei Max ist es tatsächlich so, wir haben damals zu seinen Anfängen ganz viel zusammen geschrieben und gemacht. Und als er abgebogen ist in Richtung, es gab auch vor seinem Deutschprojekt tatsächlich auch noch irgendwie andere Ideen, da waren wir mit Itaverse stark beschäftigt. Das heißt, in der Zeit, er hat sehr viele coole Songwriter-Teams um sich herum. Mhm. Ich war im Dance unterwegs und Max und Lars, das sind jetzt wieder viele Namen, aber Max und seine Band mit den Nordhornern, die waren sehr in diesem in Berlin. Mhm. Man trifft sich in Berlin, im Studio schreibt zusammen und dann tun sich da Dreamteams auf, wo das einfach irgendwie, wo man sich nicht mehr erklären muss. Mhm. Das heißt, da haben sich unsere Wege songwriting-technisch ein bisschen verloren. Mhm. Aber jetzt führen sie wieder, also jetzt führt das alles wieder dahin, dass man sagt, ah, jetzt ist irgendwie wieder so eine Zeit, wo man es gut zusammenschmeißen kann und will.
Und die Kontakte sind einfach da, ne?
Genau. Ja, also.
Dann lass uns über Helene Fischer reden.
Ja.
Das ist natürlich was, was man so als Außenstehender, boah, Song für Helene Fischer. Und ich habe erst, ehrlich gesagt, ich habe es erstmal überprüft, weil ich so dachte, kann ja gar nicht sein, so ungefähr. Warum es gar nicht so leicht zu überprüfen ist, darauf kommen wir gleich noch, nämlich wenn wir dann über Unbekannt reden. Aber es ist so, auf dem relativ neuen Album,
das ist das aktuelle,
2021, ja, glaube ich, der zweite Track, der ist von dir. Wie kommt man dazu, einen Song für Helene Fischer zu schreiben?
Ja, in diesem Fall ist es eigentlich ganz einfach erklärt. Der Lars, von dem wir jetzt mehrfach gesprochen haben, der ja der Manager von Max Giesinger ist und auch der Drummer, der ist gleichzeitig auch der Drummer von der Band Picture Perfect. Das heißt, Lars und ich, wir haben eine sehr lange Geschichte gemeinsam. Und Lars und ich, wir haben über das Projekt Italoverse damals gesprochen und haben gesagt, oder Lars hat gefragt, wer managt das Projekt, woraufhin ich, also in der Bierlaune tatsächlich gesagt habe, ja, niemand, mach du doch. So. Hat Lars gesagt, eigentlich ganz interessant. Ist ja irgendwie, so mit Max war alles irgendwie, stand alles gut da, haben sie alles sehr gut aufgestellt und hat gesagt, finde ich gar nicht uninteressant. Ich frage mal Flo, meinen Kompagnon, und dann melde ich mich nochmal. Und daraufhin entstand die Zusammenarbeit eben mit dem Management, mit Lars und Flo, auf Italo-Brothers-Ebene. Und darüber hinaus war es halt eben so, dass Lars halt wusste, dass ich mit meinem Kompagnon Dietmar, wir schreiben seit Ewigkeiten deutsche Songs zusammen, also wirklich seit über 20 Jahren. So. Und er wusste also von unserer Leidenschaft und kannte auch etliche Songs. Und auch für Max hatten wir nun auch schon geschrieben und so weiter. Und Lars hat dann gefragt, habt ihr denn nicht irgendwie was für Helene Fischer, die sucht gerade? Auch in so einem Nebensatz. Und ich habe gesagt, ja, müssen wir mal gucken, was sucht sie denn so? Und dann gibt es immer ein kurzes Briefing, was sie sucht, was sie sagen möchte und so. Und danach haben wir dann 4 oder 5 Songs, glaube ich, zusammengestellt und haben die einfach hingeschickt.
Also das ist dann wirklich Anbieten und die sammeln
das
da
ist wirklich, man nennt das Pitching. Das ist ja tatsächlich, genau. Das war damals sehr verbreitet, wurde dann immer weniger, weil die Künstler einfach beim Schreibprozess, am Schreibprozess teilnehmen wollen mittlerweile, so gut wie alle. Aber wie ich anfangs schon mal sagte, bei ihr ist das irgendwie so, dass sie sagt, ja, schick mal rüber. So, finde ich interessant, möchte ich hören. Und bei dem Album war es wohl so, dass sie wirklich sich geöffnet hat und gesagt hat, ich möchte nicht nur Songs haben von den Leuten, die immer die Songs schreiben, sondern ich möchte das alles hören, was da so angeboten wird. Das hat sie dann auch gemacht. Das weiß ich wiederum, weil ich mit jemandem gerade eng zusammenarbeite, der in diesem Vierer-Team mit dabei saß beim Durchhören. Das habe ich jetzt erst im Nachhinein erfahren. Das ist wirklich so, die haben sich diese Songs angehört und haben gesagt, ah, finde ich interessant, mach nochmal an und so. Mhm. Und da sind unsere Songs auch einfach gelandet. Und es sind durchaus sehr, sehr viele Songs, die dadurch gehört werden. Aber irgendwie hat ihr dieser Song besonders gut gefallen, keine Ahnung.
Und welcher Song ist das?
Wenn alles durchdreht, heißt er.
Kannst du den auch ansingen?
Wenn alles durchdreht, blick ich zu dir. Mein Ruhepunkt, wenn ich auch noch so rotiere.
Ist ja was völlig anderes, ne? Als Stand on the Ground. Also ja, das ist deutscher Schlager. Ne?
Es ist deutscher Schlager, tatsächlich. Mit einem bisschen, also ich finde, es ist gar nicht so ganz typisch.
Ja.
Es ist nicht ganz so viel diese große Geste nach den Sternen greifen und so. Deshalb waren wir auch ein bisschen überrascht, dass sie das so interessant fand. Aber letztendlich ist es auch bei dem Song schon so. Es handelt eigentlich, also sie ist jetzt zweifache Mutter. Es handelt tatsächlich davon, dass man eben eine Person hat, und das kann eigentlich sehr gut in diesem Fall eben ein Kind sein, dass man weiß, wenn ich zu dir blicke, dann ist alles gut. Dann kann es noch so, kann der Sturm noch so toben, dann ist für mich Ruhe angesagt. Es kann Partner sein, kann aber eben Kind sein. Es soll halt jeder für sich selbst entscheiden, wer gemeint ist. Aber vielleicht fand sie das intuitiv schon recht passend für das, was jetzt ja dann im Nachhinein auf sie zugekommen ist.
Wie gefällt dir das, was am Ende draus geworden ist aus deinem Song? Denn wahrscheinlich, man gibt das ja irgendwann wahrscheinlich ab und dann machen die was draus. Ne?
Die Wahrheit ist, mein persönlicher musikalischer Geschmack, der wird meistens nicht so sehr getroffen, wenn die Produktion fertig ist. Meistens. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr gelungen. Es ist, also vor allen Dingen finde ich, dass sie sehr, sehr cool gesungen hat. Das gefällt mir sehr gut, tatsächlich. Sie hat ja ein bisschen diese Zerre in der Stimme, sie hat da so ein bisschen das so rausgebrüllt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, muss ich sagen. Von der Produktion her, ich stehe auf tatsächlich auch echt auf Gitarren, also auf eine klassische Bandbesetzung. Das war schon immer so. Das mag man bei Italobas jetzt nicht vermuten, aber jeder Song ist sozusagen in der Ausprägung, in der Produktion sozusagen, wählt das jeder anders. Und auch ich würde das für mich immer auf eine ganz bestimmte Art und Weise wählen. Das ist dann, ich glaube, das hat man noch nicht gehört quasi. Das habe ich noch nicht gemacht. Das müsste ich mal machen. Dann würde man sagen, ach, jetzt klingt er wieder. Das findet er gut, ne? So.
Gut, aber das muss eben am Ende ja auch zum Künstler passen.
Und genau, und das finde ich alles sehr stimmig. Also wir haben den Song dann auch als er dann rauskam, tatsächlich zu Hause öfter mal gehört. Die Kinder haben gesagt, mach das nochmal an, kann man super zu tanzen. Mhm. Also der Song wurde zu Hause gespielt. Und der gefällt mir auch sehr gut, aber es ist halt tatsächlich, also mein persönlicher Geschmack ist auch nicht 100% Schlager, würde ich jetzt sagen, tatsächlich.
Ich würde dich jetzt eigentlich fragen, wie ist denn Helene Fischer so, wenn man mit der einen Song schreibt? Du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass das eher auf Distanz läuft. Und wenn ich es richtig weiß, du hast sie nie persönlich getroffen, ne?
Nee, die Idee war tatsächlich des Öfteren, dass sich die ganzen Songwriter mal mit ihr treffen. Es gab, glaube ich, zwei Veranstaltungen, wo sie gesagt hat, kommt mal alle dahin. Da konnte ich aber nicht, tatsächlich, blöderweise. Da hätten wir uns dann kennengelernt und im Vorfeld war der Dialog mit dem Produzenten der Hanno, den ich schon eingangs erwähnt habe, der hat das dann produziert im Austausch mit ihr und ihrem Management. Die hatten dann den Dialog und wir als Songwriter haben uns dann logischerweise rausgehalten, weil viele Köche weißt er und so. Das.
Wie funktioniert das dann? Verkauft man den Song? Vermietet man den? Gibt es dann irgendwelche Nutzungsverträge? Kann man das gleich vorstellen, wie man so einen Song dann weiterreicht in diesem Produktionsprozess?
In Deutschland ist es so, tatsächlich, man kann das Urheberrecht, das, was man selber geschaffen hat, nicht abgeben. Weder verkaufen noch sonst was. So sieht es das Recht vor. Also wenn ich was erfinde, dann ist es meins und bleibt meins.
Wie stellst du das sicher? Wie sorgst du dafür, dass nicht irgendeiner kommt und sagt, nix da? Also der Chris aus Nordhorn soll das mal erst beweisen, dass das seine Idee ist.
Ja.
Wie sichert man das ab?
Auch alle schon erlebt, tatsächlich dann reicht ein E-Mail-Verkehr. Ich habe den Song ja im Vorfeld mit Dietmar und Hanno, also in unserem Dreierteam, haben wir natürlich die Stände hin und her geschickt. Oder Lars. Also es gibt einen Nachweis dafür, wann es entstanden ist. Nichtsdestotrotz könnte es ja Leute geben, die sagen, ja, die Melodie habe ich vor dir erfunden. Ja, dann auch alles schon erlebt, dann wühlt man auf alten Rechnern rum, um zu beweisen, dass man nicht geklaut hat, weil das macht man nicht. Also
wer hat die älteste Datei sozusagen?
Wer hat die älteste Datei und kann es überhaupt sein, dass ich geklaut habe? Weil ich weiß nicht, ob wir da gleich noch drauf kommen, zu Zeiten von KI bemerkt man, es hat ein und dieselbe Melodie einfach schon so oft gegeben. Das ist, irgendwann hat auch, glaube ich, das Recht gesagt, so kleine Fragmente, dafür können wir nicht klagen. Dann klagen alle nur gegeneinander, weil es eben dieses kleine Melodiefragment schon gegeben hat. Wo kamen wir her?
Genau, das eine war die Frage, wie sicherst du das ab? Das andere ist, wie läuft so eine Nutzung ab? Also wahrscheinlich, so stelle ich mir das wieder vor, abhängig davon, wie erfolgreich dieses Album ist, wie erfolgreich dieser Song gespielt wird, bekommst du Tantiemen oder wie sie immer sich das dann nennt.
Ja, richtig. Also in Deutschland gibt es die GEMA. Die GEMA kümmert sich darum, dass meine Urheberrechte sozusagen auch gesichert sind und dass Gelder, die dafür eingespielt werden, auch bei mir landen. Das heißt, wenn Helene Fischer auftritt und wenn alles durchdreht spielt, meldet sie das der GEMA, was sie gespielt hat. Und die GEMA gibt dann die Gelder an uns. Und wie viel Geld das ist, das hängt davon ab, wie groß die Veranstaltung ist. Mhm. Das heißt, dadurch, dass sie große Veranstaltungen spielt, muss die GEMA dann mehr Geld an die Urheber abgeben.
Das kennt man umgekehrt, ne? Also ich habe früher so ein bisschen als Hobbymusiker nach Noten gespielt.
Und ja, das, wenn wir irgendwo das müssen wir nochmal überprüfen, ob das nicht auch.
Songs nachgespielt haben, dann mussten wir eben oder der Veranstalter eben GEMA zahlen, was ja auch richtig ist, weil wir ja von Kompositionen profitieren, die andere irgendwann mal geschrieben haben. Wie wichtig ist das für den Musiker Christian Müller, einen Song für Helene Fischer geschrieben haben? Ist das irgendwie so ein Highlight? Ist das etwas, was einem nutzt später, wenn man sagen kann, ich habe übrigens auch schon von dir für Helene Fischer geschrieben? Oder ist das so, wo man sagt, naja, cool, aber...
Ja, bei mir ist es so, ich bin immer grundsätzlich beim nächsten Song, bei der nächsten Idee. Ich lasse das dann hinter mir einfach. Das passiert einfach automatisch. Dagegen kann ich gar nichts machen. Und ich höre dann auch die Lieder nicht irgendwie... wieder. Es sei denn, meine Tochter sagt, machst du es an, zum Beispiel. Dann höre ich es halt wieder und dann erinnere ich mich. Aber an sich ist es immer, ich bin immer in der nächsten Idee. Heute Morgen hatte ich 4 verschiedene Ideen und dann, wenn die eine weg ist, dann kommt die nächste für mich. Also, aber es ist durchaus, es ist halt einfach so, auch in der Grafschaft, wenn man sagen kann, ich habe für den und den Künstler gearbeitet, dann kommen nicht mehr so viele Fragen. Dann kommt auch unter anderem diese Frage, die ich anfangs natürlich oft gehört, kann man davon leben? Die Antwort ist natürlich, wie in allen anderen Bereichen auch, ja und nein, je nachdem, wie gut man ist, wie viel man macht und so weiter. Also es kann nicht jeder Musiker davon leben. Und ob ich davon leben kann, ja, wenn ich vorher Helene Fischer nenne, dann fragt das eigentlich keiner mehr tatsächlich. Das ist ganz angenehm, dass man da sagen kann, ja, oder die Frage, ja, kennt man irgendwas? Für wen hast du was gemacht? Mhm. So, das ist auch immer so eine Frage, die man dann relativ schnell beantworten kann. Das macht es einfacher, sagen wir es mal so. Macht es einfach einfacher.
Also viel größer als Helene Fischer geht, glaube ich, in der deutschen Musikszene nicht. Das ist schon
das ist tatsächlich,
sehr,
ja, das ist
sehr groß, sehr professionell. Ich gehe nochmal zurück auf meinen Satz, der vielleicht unbekannteste, erfolgreichste Musiker Nordhorns. Ich würde sagen, der erfolgreichste. Es gibt hier einige erfolgreiche Musiker aus Nordhorn, aber du gehörst zu den erfolgreichsten. Das würde ich nach dem, was wir so gehört haben, mit so einem Projekt wie Italo Brothers, mit Songwriting für Helene Fischer, glaube ich, können wir uns darauf einigen. Es gibt andere tolle Musiker auch, auch sehr erfolgreiche, aber stimmst du mir zu, wenn ich sage, dass du da zumindest in diese erste Reihe reingehörst?
Ja. Ja.
Okay, Punkt. Ja, er hat ja gesagt. Also 3 von 4 Wörtern haben, ja, haben wir schon mal abgehakt. Bevor wir auf den letzten Punkt kommen, unbekannt, würde ich jetzt doch, auch wenn wir schon ganz schön lange quatschen, aber die Zeit nehmen wir uns, ich würde schon nochmal auf dieses Thema Songwriting kommen. Brauchen wir in Zukunft überhaupt noch Songwriter, wenn die KI das doch alles kann? Ich habe mir das bei dir im Studio ja mal so ein bisschen erlebt, du hast mir mal so ein ganz bisschen gezeigt, was Software da alles kann, ne? Also was ich schmeiß einen Song von mir rein und sag, mach aus diesem Schlager mal eine Blues-Version oder so. Ich fand das sehr faszinierend. Braucht es überhaupt noch Künstler, die komponieren, die texten, weil die KI das ja im Prinzip auch kann? Kann sie das?
Ja, kann sie, definitiv. Wie gut kann sie das? Erstaunlich gut, finde ich. Geht eigentlich auch nicht anders, weil natürlich die KI lernt von dem Dagewesenen, ne? Weiß also quasi, was funktioniert und was gut ist. Also man ist dann erstaunt, wie die eigene Idee dann eigentlich, die man reingibt, wie du gerade gesagt hast, wie sie dann klingt. Bedeutet aber meiner Meinung nach nicht, dass es den Songwriter oder Künstler ersetzt. Sogar aus meiner Sicht ganz im Gegenteil. Jetzt gerade ist es in aller Munde. Es ist eindeutig beeindruckend, wie das klingt. Und ich nutze es auch tatsächlich sehr gerne, weil ich sprach davon. Ich hatte heute Morgen 4 Ideen, die hätte ich gar nicht am Rechner umsetzen können. Das habe ich, während ich mit dem Hund raus war, habe ich das dann eben festgehalten.
Also ins Handy und?
Ins Handy, ja. Ich nutze das dann sozusagen, um eine Idee festzuhalten. Und die Idee nehme ich mir dann raus. Und dann arbeite ich mit dieser Idee. Wenn da noch irgendwie ein Melodiebogen dabei ist, der mir gefallen hat, dann nehme ich den auch noch mit. Aber nicht anders läuft das ja bei Dingen, die auf mich zukommen. Also das ist einfach nur ein sehr, sehr angenehmes Arbeiten für mich. Eine Ideensammlung, eine kleine Box. Das war auch komplizierter damals. Ich habe immer Keywords in so College-Blogs geschrieben. Es gibt etliche College-Blogs, wo einfach nur Keywords oder einzelne Sätze drinstehen. Ich weiß nicht mehr, wo der Blog ist. Also ersetzt aber nicht den Künstler langfristig. Ich glaube, dass dieser Hype, irgendwann sagt man, ja, ist alles schön gut, haben wir verstanden, aber wo ist denn der Künstler? Man will doch, das kennst du ja selber auch, ich als Kind der 90er, Guns N' Roses waren deshalb cool, weil Slash da mit seiner Lederjacke ein Solo auf der Bühne gespielt hat, wo man gedacht hat, krass, das ist nicht zu ersetzen. Mhm. Erlebe ich auch immer wieder im Kapitol, wie du vielleicht auch. Live-Musik, der Künstler auf der Bühne, vielleicht auch der Künstler, der ein bisschen was erzählt, warum er das macht, ist meiner Meinung nach nicht zu ersetzen. Es wird nur gerade alles überschwemmt. Man muss halt gerade mal gucken, wo ist überhaupt noch. Also Spotify wird überschwemmt von KI-Musik tatsächlich. Die ist auch gut, die klingt auch so, wie man es im Radio kennt. Aber wenn da kein Künstler dahinter steckt, glaube ich, wird man relativ schnell satt. Ich glaube, dass das so ein bisschen Fastfood ist. Mhm. Aber als Ideen oder als Inspiration, als kleines Werkzeug in der Werkzeugkiste eines Musikers, halte ich es für sehr interessant. Echt cool.
Ich vergleiche das gedanklich so ein bisschen mit meinem eigenen Job. Im Journalismus spielt das natürlich auch eine riesige Rolle, jetzt mit KI zu arbeiten. Und wir nutzen viel KI. Ist eine unheimlich große Hilfe. Ich bin auch der Meinung, es hilft sowieso nichts. Die geht ja eh nicht wieder weg. Wir müssen sie einsetzen. Ja, und wer es nicht tut, wird sich auch nicht halten können. Mhm. Aber mein Eindruck ist auch, dass sich das relativ schnell jetzt schon wieder dreht, weil man merkt es, wenn Texte immer nur KI generiert sind. Ja. Sie sind doch ein wenig gleichförmig.
Ja.
Und das Entscheidende ist, dass KI eben nicht wirklich etwas Neues liefert, sondern es ist ja immer ein Zusammenstellen von schon Bekanntem. Und diese geniale Idee, die der Künstler dann vielleicht hat, dieses revolutionär Neue, das wird die KI tendenziell eben nicht liefern. Und das wird eben in Zukunft das sein, was sich durchsetzt. Und genauso sehe ich es bei uns im Journalismus zum Beispiel. Ne? Also einen Kommentar von einer KI schreiben zu lassen, das wird relativ schnell Mainstream und langweilig. Aber diesen originellen Gedanken zu haben, eben abseits vom Gewohnten, das ist dann zum Beispiel die Aufgabe des Journalisten oder auch neue Formate, das, was wir hier machen. Eine Stunde quatschen, das kann die KI eben nicht. Ne? Das können wir nur als Journalisten, und ob meine Fragen jetzt klug sind oder nicht, da hilft mir keine KI jetzt mehr.
Ich finde wohl.
Danke, danke. Ich habe es auch alles mit KI vorbereitet und aufgeschrieben. Oder eben Live-Formate. Wir sehen uns demnächst ja auch im Kapitol auf der Bühne, wo wir auch vor Publikum uns unterhalten mit spannenden Menschen. Das sind dann, glaube ich, Formate, die an Wert gewinnen.
Mhm, und das definitiv.
Gilt wahrscheinlich auch für Songwriting. Dass dann am Ende sich doch die durchsetzen, die KI geschickt einsetzen, aber dazu eben noch den klugen Gedanken, das Bauchgefühl, das Gespür dafür haben, was funktioniert. Ne?
Ja, oder halt einfach mal, wenn ich jetzt habe ich einen Refrain, das sagt ja was, ne? Also der Teil im Song, der sich immer wiederholt, wenn man sich da jetzt unsicher ist, wie die Worte zum Beispiel klingen, dann kann man sich auch durchaus mal Vorschläge machen lassen von der KI. Wie könnte man's, wie würdest du es denn machen? Und dann denkt man, das ist ja ein cooler Vorschlag. Tatsächlich. Dann hat man aber die grundsätzlich gute Idee schon gehabt, dann ist es vielleicht das eine Wort, was ersetzt werden muss. So konnte man es zum Beispiel nutzen. Mhm. In einem Refrain vielleicht sogar eher nicht. Meistens ist ein Refrain, meiner Erfahrung nach, der ist dann irgendwann da. Aber vielleicht in der Strophe.
Mhm. Wir gehen mal zum vierten Wort und biegen sozusagen auf die Zielgerade. Also wir haben gesagt, der vielleicht unbekannteste, erfolgreichste Musiker Nordhorns, also ein sehr erfolgreicher Musiker aus Nordhorn, das steht fest, das bist du. Das unbekannt. Mir ging das selber so. Ich beschäftige mich durchaus mit Musik und habe da Interesse dran, gehe gerne auf Konzerte und muss zugeben, dass ich bis vor kurzem dich nicht kannte. Und als ich jetzt so im Vorfeld mit einigen Leuten gesprochen habe und die haben gefragt, wer kommt denn in deinem Podcast als nächstes, habe ich gesagt, hier Christian Müller. Den kenne ich, ne? Den habe ich auf dem Weihnachtsmarkt gesehen mit seiner Gitarre. Oder
okay, cool.
Der war schon mal bei einer Hochzeit oder irgendwie so etwas. Als ich dann gesagt, der macht aber noch mehr, Italo Brothers, Helene Fischer, Max Giesinger, da haben die fast alle große Augen gemacht. Ach, das wusste ich gar nicht so. Ich dachte, das ist doch der Mann mit der Gitarre an der Glühweinbude. So, jetzt natürlich ein bisschen despektierlich gesagt. Und dafür gibt es ja Gründe. Also als ich gehört habe oder mir jemand sagte, oh, überleg doch mal, ob du den Chris Müller nicht einlädst zu eurem Talk. Der hat schon mal was für Helene Fischer gemacht, habe ich das natürlich erstmal gegoogelt und wollte erstmal gucken, stimmt das überhaupt? Und habe festgestellt, Christian Müller, Helene Fischer, da findest du nichts.
Ja.
So, man muss wissen, dass man mit einem anderen Namen suchen muss.
Und, ja.
Den darf ich hier, glaube ich, auch sagen, weil
kann ich natürlich
googeln. Nämlich, oder sag selbst, ne, warum, wie nennst du dich als Künstler und warum nennst du dich so?
Christian Sandberg mit K oder Chris Sandberg. Ist auch eine Geschichte, auf die ich jetzt gar nicht wahnsinnig stolz bin, sondern ich wurde eher dazu gezwungen, mir einen anderen Namen zu suchen. Denn weil
Christian Müller so furchtbar gewöhnlich ist? Oder warum?
Exakt, ja. Also bei der gerade eben genannten GEMA, ne, die Gesellschaft, die sich darum kümmert, dass die Urheberrechte geschützt sind und dass die eingesammelt werden, die hatten damals schon, ich glaube, es war 2003 oder so, hatten die schon 60 Christian Müller und die haben gesagt, wir haben jetzt beschlossen, wir nehmen keine weiteren Christian Müller auf, weil ständig einer anruft, das ist aber nicht mein Song. Und dann müssen die ja ständig ummelden. Und die hatten also schon 60 und haben gesagt, ich müsste mir jetzt was überlegen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich könnte einen zweiten Vornamen suchen, aber auch da wären schon einigermaßen viele weg. Oder einfach was ganz anderes. Und ich liebe Skandinavien. Zum damaligen Zeitpunkt war das einfach irgendwie, habe ich gedacht, dann müsste es irgendwie ein skandinavischer Name sein. Bevor ich mich jetzt, ja, Christian Müller, was will man machen?
Lag nicht daran, dass Italo Brothers eben in Skandinavien so erfolgreich waren. Sondern
das hat vorher schon stattgefunden. Okay. Das war bei den ersten Titeln. The Moon hieß der, glaube ich. Da wussten wir auch gar nicht, dass die Skandinavier das cool finden. Nee, es war einfach nur meine Leidenschaft für Skandinavien. Die hatte ich schon vorher. Österreichisch hätte mir nicht geholfen. Also Österreich liebe ich auch. Englisch ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, irgendwie sie Müller oder sowas zu machen.
Gibt es wahrscheinlich auch tausend Fahrschuhe.
Genau.
Ne?
Und somit war es aber dann so, ein, zwei Überlegungen waren, wie kann man das denn dann trotzdem irgendwie noch aussprechen, dass ich mich jetzt nicht irgendwie Söberg oder so nenne.
Also es war ein bisschen erzwungen, dass du dir einen Künstlernamen Pseudonym zugelegt hast. Ich finde aber, es passt auch zu dir, weil du hast es relativ am Anfang ja schon erzählt, dass du bei den Italo Brothers früh gesagt hast, dieses immer nach Dänemark oder Skandinavien fahren, in den engen Clubs auf der Bühne stehen, das liegt mir eigentlich gar nicht. Und ich glaube, du hast es mir im Vorfeld auch mal gesagt, das Schönste an der Musik ist für dich eigentlich das Schreiben. Also du bist eher der, der im Hintergrund bleibt, der und der nicht die große Bühne sucht.
Richtig, das ist tatsächlich so. Also
war das schon immer so oder hast du diese Erfahrung mit der Zeit gemacht?
Naja, es war schon immer so. Ich konnte es aber nie so wirklich gut benennen. Das gelingt mir eigentlich jetzt im hohen Alter immer irgendwie so ein bisschen besser, das einzuordnen.
Hohes Alter, also nochmal zur Erinnerung.
Der alte Mann ist 45. Mit fortschreitendem Alter, sagen wir es mal so. Also mit 23 hätte ich jetzt nicht klar sagen können, ich möchte das eine nicht und das andere mehr, oder sondern es war mehr so, ich liebe Musik. Ich mache den ganzen Tag Musik. Also ich habe wenig geschlafen. Mein Arbeitsrhythmus damals war sehr, sehr ungesund. Ich habe die ganze Nacht durchgearbeitet, bis morgens oder bis mittags, und habe ein paar Stunden geschlafen, um dann wieder weiterzuarbeiten. Ich wollte so viel Ruhe wie möglich haben, um so viel wie möglich zu schaffen.
Ach, das ist ja was sehr Einsames, ne? Also,
total.
Das kennen ja
total
viele Künstler. Also, ja. Es gibt ja nichts Einsames, als ein Buch zu schreiben, und du kriegst nicht mit, wie der Leser es am Ende findet. Das geht auch bildenden Künstlern so. Mhm. Als Musiker dachte ich immer, der größte Traum ist, am Ende live auf der Bühne mit dem direkten Publikumskontakt zu performen.
Das ist auch das Normale, sag ich mal. Aber ich kenne auch mittlerweile viele andere Songwriter, die da genauso wie ich einfach kreativ sind eigentlich die ganze Zeit und das auch lieben. Also Ali Zukowski ist ein gutes Beispiel, denke ich immer dran. Der Sohnemann von Rolf Zukowski stand als
Rolf Zukowski,
der Kinderliedermacher.
Der hat Songs geschrieben, die man genauso wenig aus dem Ohr kriegt wie Stamp on the Ground. Finde ich, so ein paar Ohrwürmer,
die Kinder permanent
im Auto hören und irgendwann denkt man nur,
ich sag's jetzt mal nicht, aber tatsächlich, die Lieder haben wir halt auch zu Hause. Und ich habe dann durch
Du warst bei seinem Sohn, entschuldige.
Ich habe seinen Sohn getroffen im Zusammenhang mit Songwriting. Für Italo Brothers haben wir geschrieben. Und dann habe ich ihn halt kennengelernt. Und auch ein begnadeter Songwriter. Der hat auch unter anderem für Max war es 80 Millionen, glaube ich auch. Der hat diese ganzen Dinger mit Max entwickelt. Der ist ein sehr, sehr angenehmer Typ. Der hat man gerne um sich, ein sehr talentierter Musiker. Aber der ist halt eben als Kind früh auf der Bühne, ist gestanden, ist glaube ich nicht, hat früh auf der Bühne gestanden mit seinem Vater und hat Instrumente gespielt und suchte im Verlauf gar nicht mehr die große Bühne, sondern eher die Kreativität im Stillen. Und es war sehr interessant zu sehen, wie er arbeitet. War auch sehr inspirierend. Auch anders als andere Musiker, gar nicht so forsch, so wir sollten das so machen, sondern beobachtend und mit der richtigen Idee an der richtigen Stelle. Fand ich seine Arbeitsweise zum Beispiel, fand ich stark inspirierend auch. Und es gibt genügend Leute, die also so drauf sind. Man muss das eigentlich nur wissen. Ich singe nur halt auch einfach gerne. Deshalb, wenn ich auf einer Hochzeit singe und es wird still und man kann diesen Song in die Stille singen an so einem schönen Ort, das macht tierisch Spaß. Dagegen kann ich halt, das ist so. Also, aber ich suche halt eben auch nicht die große Bühne, wo mir hinterher 100 Leute schreiben, es war toll und ich habe das Gefühl, ich müsste eigentlich antworten. Damit kann ich nicht so gut umgehen, tatsächlich. Wenn das Brautpaar hinterher zu mir sagt, wow, das war mega, dann ja, dann bin ich glücklich, fahre glücklich nach Hause. Und dieses Künstlerding, da gehört noch so ein bisschen mehr dazu. Da braucht man auch, glaube ich, so ein paar Abwehrmechanismen. Ich bin aber ebenso offen für viele Ideen und für viele, auch für Erwartungen und Wünsche. Und deshalb ist das für mich immer eher gefährlich. Ich habe als Vorband bei Max gespielt. Ich wollte das gerne nochmal ausprobieren, bevor meine Tochter auf die Welt kommt. Ich habe gedacht, zeitlich kann ich das jetzt nochmal ausprobieren. Ich hatte Lust, mit den Jungs unterwegs zu sein, da wir uns so gut kennen. Max hat so eine Art Familie mit dabei. Das ist echt seine Familie. Und ich war jetzt ein paar Mal Teil der Familie und habe gesagt, ey, ich könnte ja eigentlich mal mitfahren. Hat er gesagt, ja cool, let's do it. Und dann habe ich das gemacht zu dieser Corona-Zeit. War das, glaube ich. Dann kurz danach, meine ich. Müsste ich nochmal nachgucken. So, und dann habe ich die Erfahrung gemacht, ja, der Auftritt war schön und es hat mir auch Spaß gemacht, aber das Kreativsein miteinander und inspiriert sein von all den Dingen, die drumherum passieren, die Art und Weise, wie der Tischtennis gespielt wird oder wie ehrgeizig da zwei Musiker gegeneinander antreten, fand ich interessanter zu beobachten, als jetzt die Leute zu animieren. Jetzt mach doch mal, singt doch mal alle diesen Part mit. Mhm. Also ich finde, das ist schön zu sehen, wenn das mit den eigenen Songs passiert, dass die Songs sozusagen zum Leben erweckt werden. Ich mag es da lieber still. Mhm. Ein Künstler, den ich interessant finde, ist zum Beispiel Passenger. Der steht mit seiner Gitarre auf der Bühne, erzählt Geschichten und singt. Das finde ich auch toll. Aber das ist ja echt ein Zufallskünstler. Also wenn mir das vor die Füße gefallen wäre, dass ich mit meiner Gitarre mich auf die Bühne stelle und Geschichten erzähle, okay, dann wäre es vielleicht anders gelaufen. Aber Tatsache war, in Bandkonstrukten war es immer so, ihr müsst da mehr dies und das, jetzt müssen wir das Publikum animieren, haben wir in der Band immer diskutiert. Dann kommt der Animationspart und so. Und da war ich nie so wahnsinnig, da war ich hinterher immer, hatte ich Kopfschmerzen nach dem Auftritt eher.
Also wir stellen fest, auch das Unbekannt stimmt und du bist sehr happy damit, dass das so ist.
Ja, also könnte man so sagen, tatsächlich.
Mein Fazit wäre tatsächlich, dass mein Satz, der vielleicht unbekannteste, erfolgreichste Musiker Nordhorns, eigentlich nur ein Wort falsch ist, nämlich das vielleicht. Es stimmt.
Ah. Jetzt hasst
also,
du mich.
Ja, also ich glaube, das trifft's schon. Chris, wir haben ein bisschen die Zeit, wir hatten keine feste Vorgabe, wir sind ein bisschen drüber. Mhm. Ich bedanke mich für dieses spannende Gespräch und bin sehr gespannt, was wir im wahrsten Sinne des Wortes in Zukunft so von dir hören werden. Ja. Vielen Dank, dass du da warst.
Ich bedanke mich bei dir, das war sehr, sehr angenehm. Vielen Dank.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.